Hallo, mein Name ist Laura Hartmann und ich arbeite als sogenannte Museumslotsin im Museumsquartier Osnabrück. Ich organisiere unter anderem das Forum Migration, dieses Jahr mit dem Thema Zivilgesellschaftliches Engagement in Osnabrück im Kontext von Flucht und Asyl. Aufgrund von Covid-19 war es uns leider nicht möglich, die Veranstaltungsreihe wie geplant durchzuführen. Das dokumentarische Theaterstück »Die Mittelmeermonologe« von Michael Ruf mussten ausfallen, mit den anderen ReferentInnen durfte ich Interviews führen. Statt der geplanten Impulsvorträge mit anschließender Diskussion haben wir uns für Gespräche am Telefon oder online und somit für eine Interview-Podcast-Reihe entschieden. So sind wir wenigstens virtuell miteinander verbunden. Diese Gespräche wurden aufgezeichnet und nachbearbeitet, um sie dann in unserem Digitalquartier, der Osnabrücker Stadtgesellschaft und allen anderen Interessierten zugänglich zu machen. Heute spreche ich mit Sophie Hinger über umkämpfte Räume des Asyls in Osnabrück. Sophie Hinger ist Sozialgeografin am Osnabrücker Institut für Migrationsforschung und forscht im Rahmen ihres Dissertationsprojekts die lokale Produktion von Asyl, unter anderem zu der Unterbringung von Geflüchteten und den damit verbundenen Aushandlungsprozessen auf politischer, medialer und zivilgesellschaftlicher Ebene. Die lokale Produktion von Asyl, was bedeutet das?
Die lokale Produktion von Asyl, das klingt ja erstmal ein bisschen befremdlich. Das geht auf Diskussionen am Osnabrücker Institut für Migrationsforschung zurück. Und wir wollten mit diesem Begriff der Produktion darauf hinweisen, dass Migration kein gegebenes Phänomen ist, sondern eines, das auch von der Art und Weise seiner Beobachtung abhängt. Das heißt, Migration wird hergestellt durch zum Beispiel Kategorisierung. Das heißt, wir unterscheiden Migration und labeln es auch. Also wir unterscheiden bestimmte Arten von Migration. Ein gutes Beispiel ist vielleicht sind die Begriffe Migration und Mobilität. Also auf europäischer Ebene wird zum Beispiel erwünschte Migration, also innerhalb von der Europäischen Union, als Mobilität bezeichnet, während Bewegungen von außerhalb der Europäischen Union nach Europa als Migration bezeichnet werden. Das heißt, das ist dann auch mit einer bestimmten Abwertung, die da einhergeht oder mitschwingt in dem Wort. Und Asyl, in dem es mir in meiner Forschung vor allem geht, das ist auch eine bestimmte Bezeichnung, die Personen zugeschrieben werden, also werden dann als Asylsuchende beschrieben, die Migrationsvorhaben umsetzen und dafür dann eben auch aus ihrer Sicht den Asylweg wählen. Das heißt, Asylmigration wird nicht immer und wurde nicht immer und nicht überall auch als solche bezeichnet. Es gibt zum Beispiel Leute, die vielleicht durchaus Fluchtgründe haben und sich einerseits auch, also in einem bestimmten Zusammenhang für ein Asylverfahren entscheiden könnten. Andererseits könnten sie auch ganz andere Wege gehen, zum Beispiel sich als Studierende auf ein Stipendium bewerben oder so. Und das heißt, diese Idee der Produktion soll darauf hinweisen, dass es immer auch die Art und Weise der Beobachtung ist und die Wahrnehmung. Und das ist natürlich meistens eine politische Frage. Das heißt, diese Kategorisierungen werden ausgehandelt. Und da spielen eine ganze Reihe von Faktoren und Akteuren eine Rolle, die bestimmen, wie dann eben kategorisiert wird. Und diese Kategorisierungen, die verändern sich im Laufe der Zeit und die sind auch lokal geprägt. Das heißt, das ist ja Arbeitstitel meiner Dissertation, die lokale Produktion von Asyl. Das heißt, damit will ich hervorheben, dass es einen lokalen Umgang gibt, der sich durchaus von nationaler Gesetzgebung zum Beispiel unterscheidet. Weil lokale Akteure, also zum Beispiel die Politik, oder die lokale Verwaltung, aber auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die können bzw. müssen gesetzliche Vorgaben ja interpretieren. Und dabei richten sie sich eben auch nach Interessen, die jetzt nicht gesetzlich irgendwie vorgegeben sind oder auch Problemlagen, die nicht vorgegeben sind. Als ein Beispiel, Kommunen können ein Interesse daran haben, Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus einen Zugang zu verschiedenen Infrastrukturen zu ermöglichen. Zum Beispiel, dass sie sich bei der Polizei melden, wenn sie Opfer eines Verbrechens waren. Oder sie jetzt in so einem Fall wie einer Pandemie. In Berlin gibt es jetzt die Möglichkeit für Menschen, die eigentlich nicht versichert sind, zum Arzt zu gehen. Und natürlich gibt es da ein öffentliches Interesse daran, obwohl gesetzlich das nicht vorgesehen ist, dass jemand ohne Papiere solche Einrichtungen nutzt. Ganz wichtig ist es eben auch, dass es eben nicht nur da eine Divergenz zwischen lokaler und nationaler Ebene gibt, sondern dass es auch durchaus lokale Unterschiede gibt. Das heißt, es macht einen großen Unterschied, wenn wir jetzt beim Thema Asyl bleiben, ob ein Asylsuchender in Stadt A oder Stadt B zurechtkommt. Sie werden ja zugeteilt, weil es eben unterschiedliche lokale Umgänge gibt. die dann eben gewachsen sind über die Zeit und die auch davon abhängen, welche lokalen Akteure sich da auf welche Art und Weise einbringen.
Du hast ja schon gesagt gerade, du wolltest dich unter anderem auf den lokalen Umgang mit Asyl mit dem beschäftigen in deinem Dissertationsprojekt, die lokale Produktion von Asyl. Was genau hast du denn gemacht in deiner Forschung?
Mir ging es einerseits um die Frage, wie lokale Politik und Verwaltung Asyl problematisiert und bearbeitet im Hinblick auf die Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben. Und andererseits habe ich mir angeschaut, wie zivilgesellschaftliche bzw. nichtstaatliche Organisationen und Initiativen versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Es war von Anfang an geplant, mir unterschiedliche Handlungsfelder anzuschauen und welche genau. Das war dann eigentlich Ergebnis eher des empirischen Vorgehens. Das heißt, ich habe mir unterschiedliche Handlungs- und Konfliktfelder angeschaut, wie zum Beispiel die Aufnahme von Asylsuchenden oder die Unterbringung und auch die Abschiebung. Thema Unterbringung, es geht also der Titel des Vortrags, den ich eigentlich gehalten hätte, war ja umkämpfte Räume des Asyls. Da wollte ich die Unterbringung zentral stellen, weil die Unterbringung ein ganz wichtiges Aushandlungsfeld sind. Also man könnte sagen, da kristallisieren sich oft Konflikte um dieses Thema, was vielleicht vielen noch in Erinnerung ist, jetzt auch aus gerade 2015, 2016, dass oftmals die Diskussionen um die Aufnahme von Geflüchteten sich daran aufhingen, ob jetzt eine Unterkunft eröffnet wird oder so. Und das ist gar nicht erstaunlich. Also als Sozialgeografin ist die Frage des Raums ja eine ganz wichtige. Und wir wissen, dass Raum immer dazu dient, unsere sozialen Beziehungen zu ordnen. Das heißt, einerseits sind sie Ausdruck unserer sozialen Beziehungen. Also zum Beispiel ist so eine Unterkunft dann auch immer ein Zeichen dafür, wie wir als Gesellschaft mit dem Phänomen umgehen. Und andererseits sind das eben auch Orte, die unsere Beziehungen zueinander strukturieren. Und ja, vielleicht noch einen kurzen Verweis auf Osnabrück. Also ich habe Osnabrück als Einstiegsort für meine Feldforschung gewählt. Das heißt, ich habe mich also direkt auch auf Osnabrück bezogen in meiner Forschung.
Du hast ja gerade schon beschrieben, die Unterbringung sind so auch ein mögliches Handlungs- und Konfliktfeld. Was sind das denn für Orte, wo Geflüchtete untergebracht werden?
Im Asylverfahrensgesetz, im nationalen Gesetz, in dem etwas zu der Unterbringung von Geflüchteten steht, dass diese prinzipiell in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden sollen. Mhm. Und diese Gemeinschaftsunterkünfte, also das ist der offizielle Begriff, das war von Anfang an sehr umstritten, ob man das so nennen sollte. KritikerInnen würden sagen, das ist ein euphemistischer Begriff, der überhaupt nicht dem entspricht, was diese Orte eigentlich sind. Also ein alternativer Begriff, der des Sammellagers wurde auch verworfen, obwohl Anfang der 80er Jahre, als dieses Prinzip der Sammelunterbringung eingeführt wurde, das ganz explizit mit dem Ziel verbunden wurde, Geflüchtete abzuschrecken. Also das sollten keine Orte sein, an denen Gemeinschaft und Wohlbefinden entsteht, sondern es sollten Abschreckungsmaßnahmen sein. Und dieser Gegenbegriff, der des Lagers, war natürlich gerade vor dem Hintergrund deutscher Geschichte ein Begriff, der sehr viel Unwohlsein aufrief und das wollte man unbedingt vermeiden. Das heißt, das wird jetzt eher von KritikerInnen von solchen Orten benutzt. Also es gibt ja auch die No-Lager-Bewegung auch in Osnabrück, die durchaus diesen Begriff nutzen, auch um Kritik zu üben an so einer zentralisierten Unterbringung. Und ich selbst bin sehr vorsichtig mit dem Lagerbegriff und finde es vor allem auch ganz schwierig, ihn generell anzuwenden, was politisch natürlich stark kräftig ist, aber eben als analytischer Begriff nicht so wirklich taugt, weil er einfach zu unscharf ist. Das heißt, da finde ich es ganz wichtig, auf bestimmte Orte einzugehen und diese zu beschreiben. Wenn man solche Orte als Filter versteht, dann kann man sozusagen deren Durchlässigkeit beschreiben, also wie offen oder geschlossen sind solche Orte. Da könnte man zum Beispiel sagen, ja, Ankerzentren oder auch Erstaufnahmeeinrichtungen sind relativ geschlossen, da dürfen sich die Leute nicht wirklich wegbewegen. Vielleicht noch einen Schritt weiter, so Abschiebehaft, das sind dann wirklich Gefängnisse, wo Leute gar nicht rauskommen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es eher kleinere Unterkünfte, wo BesucherInnen auch erlaubt sind und Leute natürlich rein- und rausgehen können. Das heißt, da gibt es eine ganz große Spannbreite. Und auch in Osnabrück gibt es ja durchaus unterschiedliche Unterbringungsformen und unterschiedliche Orte. Also von der recht großen, eher geschlossenen Erstaufnahmeeinrichtung oder auch eine Einrichtung am Ickerweg zu eher kleineren Unterkünften, wo dann auch abgeschlossene Untereinheiten bestehen, wo die Leute selbst kochen können und so.
Du hattest ja eingangs erwähnt, dass du dann einen lokalen Bezug herstellen wolltest in deinem Dissertationsprojekt und dafür hast du Osnabrück als mittelgroße Stadt ausgewählt.
Also mir war es ja wichtig, dass ich unterschiedliche Akteure betrachten kann. Mhm. Und da war eine mittelgroße Stadt, eignete sich ja hervorragend, weil es einerseits erlaubt, unterschiedliche Akteure überhaupt zu untersuchen, weil es einfach eine Vielzahl von Akteuren auch gibt, die sich dort einbringen. Und Osnabrück als eine von vielen westdeutschen Städten hat ja auch eine lange Geschichte in der Aufnahme von Geflüchteten. Das heißt, es gibt gewachsene Strukturen, sowohl in der Verwaltung als auch in der Zivilgesellschaft. Und andererseits ist es natürlich nicht so wie in so einer ganz großen Stadt wie Berlin, wo man sich in einer Vielzahl von Akteuren einfach verliert. Deswegen war Osnabrück ein ganz spannendes Feld für mich.
Wann wurden denn nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Asylsuchenden in Osnabrück aufgenommen?
Es gibt schon eine lange Geschichte. Also wenn wir jetzt mal absehen von der Aufnahme von deutschen Vertriebenen und Flüchtlingen oder auch Flüchtlingen jetzt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wird oft 1956 die Zerschlagung des ungarischen Aufstands und den damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen als so einen Startpunkt irgendwie gewählt. Und auch in Osnabrück konnte ich das über Zeitungsberichte der NOZ oder damals noch der Tagespost nachvollziehen. Also es gab in den 50er Jahren auf jeden Fall einige ungarische Flüchtlinge, die nach Osnabrück gekommen sind. Mhm. Das erregte erstmals so ein bisschen Aufsehen, aber durchaus positiv. Also die Leute wurden willkommen geheißen. Es wurde als eine humanitäre Aufgabe verstanden, die aufzunehmen. Und dann Mitte der 70er oder also 74 ungefähr kamen ja einige chilenische Geflüchtete nach Deutschland und auch nach Osnabrück. Und das muss man sagen, in der Zeit wurde das ja sehr stark auch unter dem Ost-West-Konflikt debattiert, also die Frage der Aufnahme von Geflüchteten. Und da gelten die chilenischen Geflüchteten, die ja Teil einer sozialistischen Regierung waren oder denen zuzuordnen waren, weil sie dann eben nach dem Militärputsch flohen, passten nicht so in dieses Schema rein. Mhm. Und trotzdem wurde eine Willkommenskultur darum aufgebaut, um diese Aufnahme herum. Und trotzdem gab es schon auch erste Stimmen, die damals sagten, naja, man sollte vielleicht schon zwischen kommunistischen und anderen Geflüchteten unterscheiden. Also diese Debatten fingen dann schon langsam an. Noch in den 70er Jahren, es kamen auch einige Kontingentflüchtlinge, also vietnamesischen Bootsflüchtlinge, um die sich ja der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht da sehr, sehr bemühte oder sich da sehr für einsetzte, da kamen auch einige nach Osnabrück.
Die verschiedenen Personengruppen, die du gerade beschrieben hast, wie wurden die denn dann untergebracht damals?
Also es gab auch Unterbringung in Heimen. Wenn ich das richtig in Erinnerung gab es in den 50er Jahren zum Beispiel so eine Unterkunft für Geflüchtete aus dem Ungarn in der Süsterstraße. Das waren, glaube ich, vor allem Jugendliche. Sonst wurden gerade auch die chilenischen Familien und auch die Kontingentflüchtlinge, die wurden alle privat untergebracht, das heißt in Wohnungen. Und da gab es dann auch ein richtiges Integrationskonzept drumherum. Und gleichzeitig wurden die nicht so anders behandelt als andere, die kamen. Also ich würde schon sagen, dass es da Integrationsleistungen gab, die eher an die Maßnahmen erinnerten für die deutschen Vertriebenen. Also es geht auch zum Teil administrativ in sozusagen ähnliche Hände. Und andererseits wurden sie eher wie andere Ausländer behandelt. Also man kann zum Beispiel nachvollziehen in den Verwaltungsdokumenten, dass bis in die Ende der 1970er Jahre es nur einen Kosten- und Verwaltungspunkt gab. Das heißt zum Beispiel die Kosten für die Unterbringung wurden dann gar nicht administrativ getrennt von denen von, sagen wir mal, Aussiedlern oder so.
Dann hast du ja gerade schon angedeutet, dass es politisch und öffentlich unterschiedlich diskutiert wurde. Kam es denn auch bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden damals schon zu Konflikten?
Bis Ende der 1970er Jahre war das nicht wirklich ein großes Thema. Mhm. Also das war dann ein Thema vielleicht für die Verwaltung oder für so Einzelne, die sich damit befassen, aber es war keine große öffentliche Debatte, die da stattfand. Und wie gesagt, es war auch eher ein Konsens, dass die Ankommenden da irgendwie jetzt Teil der Stadtgesellschaft wurden, beziehungsweise als Zuflucht suchten und irgendwie eine möglichst gute Aufnahme finden sollten. Also das war keine große Kontroverse. Und das änderte sich dann Ende der 1970er, als auch bundesweit irgendwie mehr vermehrt eine Kontroverse einsetzte um einen vermeintlichen Asylmissbrauch und das auch mit dem Gesamtklima, also zum einen mit dem wirtschaftlichen Klima, dass es wirtschaftlich nicht mehr so gut ging, dass auch ein Anwerbestopp eingeführt wurde für Arbeitnehmende, also die sogenannten Gastarbeiter. Also das fand alles parallel statt und es gab auch eine Diversifizierung in Ende der 1970er. Das heißt, die Leute, die kamen, waren jetzt nicht nur mehr aus den osteuropäischen Ländern und passten damit in dieses West-Ost-Schema, sondern die kamen aus aller Welt. Und da war dann die Aufnahmebereitschaft nicht so nicht eine so große, beziehungsweise in der Politik gab es viele Stimmen, gerade aus konservativen Kreisen, die sich da massiv gegensetzten und eben diese Debatten um Asylmissbrauch, die wir kennen, schon sehr forcierten, was dann in den 80er Jahren nochmal viel stärker wurde, aber das fing auf jeden Fall in den 70er Jahren schon an.
Haben sich in diesem Zusammenhang denn dann auch Initiativen der Zivilgesellschaft gegründet in Osnabrück, um darauf zu reagieren?
Ja, also das war Anfang der 80er, dass ich das nachvollziehen konnte. Es gab sicherlich Einzelne auch in den 70er Jahren, die sich da irgendwie engagiert haben. Aber wie gesagt, das waren auch eher kleine Zahlen und das ging alles recht reibungslos, weil es da auch vom Staat sehr, sehr viel Unterstützung einfach gab. Dann Anfang der 80er war es so, dass zum einen die Zahlen stiegen, also auch die Leute, die dann wirklich auch nach Osnabrück gekommen sind. Ja. Und dass dann Anfang der 80er Jahre auch die ersten Sammelunterkünfte eingerichtet wurden. Auf Druck des Landes, also das Land Niedersachsen und alle anderen Länder, haben die Kommunen sozusagen dazu aufgefordert, Unterkünfte einzurichten, solche Sammelunterkünfte. Mhm. Einerseits konnten die Asylsuchenden dann nicht mehr zum Beispiel in Arbeiterheim unterkommen. Also in Osnabrück gab es zum Beispiel einige, die, wenn sie kamen in den 70er Jahren, dann gleich bei Kammern zum Beispiel Arbeit fanden und dann da auch in so einem Heim unterkamen. Mhm. Man kann auch beobachten, und da sind wir auch wieder bei diesen Unterscheidungen, diesen Wahrnehmungen, dass es schon durchaus eine Verschiebung gab, auch zum Asylsystem hin, weil die Leute ja dann auch nicht mehr als Gastarbeitende einreisen konnten. Das heißt, dieser Weg wurde versperrt und damit war ja eigentlich das Asylsystem die einzige Möglichkeit, in die Bundesrepublik einzuwandern. Das heißt, da gab es dann durchaus Leute, die vielleicht vorher nicht Asyl angefragt hätten, die das jetzt eben tun mussten und gleichzeitig aber dann auch Arbeit fanden. Und diese Leute mussten dann aber eben aus den Heimen ausziehen. Und dann hatte die Verwaltung natürlich auch ein Problem. Das heißt, es wurde zum Problem gemacht, aber sie hatten auch wirklich ein Unterbringungsproblem. Sie mussten die Leute irgendwo unterbringen. Also Ende der 70er wurden dann noch Hotels hinzugezogen. Und dann Anfang der 80er war Osnabrück aber auch die erste Kommune, die in Niedersachsen dann dem Ruf des Landes folgte und so eine Unterkunft einrichtete, so eine sogenannte Gemeinschaftsunterkunft. Und das war ganz interessant, und zwar gab es dann einen ersten Konflikt zwischen der Stadt und dem Land, weil obwohl Osnabrück, könnte sagen, so eine Vorzeigekommune war, weil sie gleich die erste Unterkunft eingerichtet hatten, gab es daraufhin einen sehr großen Konflikt mit dem Land, weil das Land kurze Zeit später eine zweite Unterkunft in der Stadt eröffnete, aber betrieben vom Land, ohne die lokale Politik und Verwaltung darüber richtig zu informieren. Und das ist natürlich dann auch so dieses Paradox, und da sieht man auch, wie interessant diese einerseits eine Organisationsperspektive auf Stadt, Land, Bundebene ist und andererseits natürlich auch über Territorien zu sprechen. Also dass die Kommune fühlte sich dann überrannt, dass sozusagen auf ihrem Territorium da das Land dann eine Unterkunft eröffnete. Und beide diese Unterkünfte waren im Schinkel. Das heißt, schon damals war eins der Argumente, die die Kommune dann vorbrachte, dass das ein sowieso überlasteter Stadtteil wäre. Und damit gab es dann auch wieder eine große Skepsis. Und das wurde durchaus bestärkt dadurch, dass die Leute, die dann untergebracht wurden in diesen Unterkünften, sich da von Anfang an massiv gegen wehrten. Also durch Petitionen, durch Briefe an die Presse, durch einen Hungerstreik. Also es gab wirklich zum Teil massive Zeichen von den BewohnerInnen, dass es ihnen wirklich nicht gut ging in diesen Unterkünften. Und da gab es aus der Zivilgesellschaft raus, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, Unterstützungsbewegungen. Also zum einen aus den kirchlichen Kreisen. Da ist also insbesondere die evangelische Studentengemeinde zu nennen. Die hatten sich immer um so ausländische Studierende bemüht und da zum Beispiel Deutschkurse angeboten. Und die haben dann Anfang der 80er auch gleich sich mit den BewohnerInnen solidarisiert und denen auch angeboten, zum Beispiel an diesen Deutschkursen teilzunehmen. Es gab auch aus anderer Richtung, also zum Beispiel auch von Terre des Hommes oder von Amnesty International, gab es auch Unterstützung. Und die haben sich dann zum Beispiel mit den Forderungen solidarisiert. Oder 83 zum Beispiel wurde dann die Exilzeitschrift gegründet, auch aus diesen Kreisen heraus, in der dann wirklich auch auf die Probleme eingegangen wurde in den Gemeinschaftsunterkünften. Ich habe ein Zitat aufgeschrieben aus dieser ersten Ausgabe von der Exilzeitschrift von 83. Da schreibt einer, also es sind immer keine Autorennamen aufgeführt, aber da werden diese Gemeinschaftsunterkünfte beschrieben. Ich lese das mal vor. Die Asylbewerber sind in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. In Osnabrück gibt es deren zwei, die man nur als Lager bezeichnen kann. Sie dürfen nicht arbeiten, die Stadt nicht verlassen und wohnen zum Teil mit Leuten auf engstem Raum zusammen, mit denen sie im Heimatland in Feindschaft lebten. Ungewohnte Speisen auf Essensmarken, ein kleines Taschengeld, 70 D-Mark im Monat, umgeben von Vorurteilen, keine Chance auf Integration. Und was wohl am schlimmsten ist, warten, warten, immer nur warten. Ja, also das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie das eben von kritischen Teilen der Zivilgesellschaft wahrgenommen wurde, diese Einrichtungen, und auch, dass dann eben versucht wurde, von Anfang an wurde die Abschaffung dieser Unterkünfte gefordert. Kurz nach Eröffnung dieser Unterkünfte 81, also die von 81 eröffnet und 82 bzw. 83 wurde dann in beiden Unterkünften SozialarbeiterInnen eingesetzt. Und Hintergrund war wieder, dass vor allem das Land darauf drängte. Mhm. Das heißt, eigentlich war Ziel dieser Sozialarbeit mehr oder weniger, die Leute ruhig zu stellen. Und also auch in diesen Schreiben, die ich dann gefunden habe vom Ministerium, steht unter anderem, dass die Sozialarbeitenden durchaus auch auf eine Rückkehr der Geflüchteten hinarbeiten sollte. Mhm. Also es sollte jetzt nicht nur Unterstützung im Alltag und Freizeitbeschäftigung sein, um die Leute abzulenken, sondern die Sozialarbeitenden sollten eigentlich Teil auch dieses Abschreckungssystems werden. Und das, würde ich sagen, hat nicht unbedingt funktioniert, zumindest in Osnabrück nicht. Mhm. Da sind die SozialarbeiterInnen von Anfang an eigentlich Teil auch dieser kritischen Zivilgesellschaft gewesen, die dann natürlich auch Inside-Informationen hatten, darum, was genau in den Unterkünften vorging zum Beispiel. Und auch, und das muss man sagen, auch gerade in dieser Situation mit den zwei unterschiedlichen Unterkünften, da hatten dann die Sozialarbeitenden zumindest für die Kommune auch die Funktion, dass die kritische Dinge vor allem natürlich über die vom Land betriebene Unterkunft weitergeben konnte. Mhm. Also die Kommune hat es dann durchaus auch genutzt. Also so dieser Streit, der ja bis heute auch andauert, wer welche Zuständigkeit hat, beziehungsweise welche Verpflichtung wer für Dinge finanziell aufkommt, dass Geflüchtete oftmals wie so heiße Kartoffeln verhandelt werden, die hin und her geschoben werden. Mhm. Nicht nur auf dem Mittelmeer, sondern auch innerhalb von Deutschland. Das ließ sich auch damals schon beobachten.
Nach dem Drängen der zivilgesellschaftlichen Initiativen und auch von den betroffenen Personen selbst, diese Unterkünfte, werden sie noch genutzt zur Unterbringung oder wie hat sich das historisch gewandelt, bewegt?
Ja, also es ist interessant, dass von Anfang an irgendwie diese Skepsis da war und die Kritik und eigentlich auch die Nachteile von so einer Art der Unterbringung von Anfang an klar waren und dass, sagen wir mal, das Prinzip der Sammelunterbringung trotzdem bis heute fortbesteht. Diese Unterkünfte, die damals eröffnet wurden, die gibt es heute nicht mehr, aber andere, also insbesondere dann auch die dann in den 90er Jahren eröffnet wurden, da gibt es, glaube ich, zumindest eine Unterkunft, die es bis heute gibt. Und interessanterweise waren das zum Teil dann auch Unterkünfte, die vorher als Gastarbeiterheime funktionierten. Also die Unterkunft, die das Land dann für die Unterbringung von Asylsuchenden eröffnet hat, das war ein Gastarbeiterheim zum Beispiel vorher gewesen. Also es ist ganz interessant, wie solche Orte überdauern und auch das Prinzip, dass man sozusagen Nichtdeutsche gesammelt unterbringt und damit natürlich ganz klar auch ein Zeichen gibt. Also einerseits war es sicherlich auch eine pragmatische Lösung, Leute irgendwo unterzubringen, vor allem vor dem Hintergrund, dass es schon damals eine große Diskriminierung auch auf dem Wohnungsmarkt gab. Mhm. Also die Leute wollten auch nicht an Ausländer vermieten. Das findet sich in allen Notartikeln auch aus den 70er Jahren. Also wie groß die Wohnungsnot war dann auch gerade für Familien, wenn dann ausländische Familien zusammenkamen oder dann auch vielleicht Frauen nachkamen oder so. Das war einerseits ein Problem und andererseits, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, also Anfang der 80er Jahre, das war auf jeden Fall auch Ziel dieser Sammelunterbringung, die Leute zu separieren. Mhm. Also damit ein ganz klares Zeichen zu setzen, auch wer zur lokalen Gemeinschaft gehört und wer nicht.
Wie war es denn damals in den 90ern in Osnabrück?
Das war auf jeden Fall auch wieder eine Zäsur für die lokale Bearbeitung von Asylmigration. Also Anfang der 80er, wo dann im Nachhinein dann diese beiden Gemeinschaftsunterkünfte oder Sammelunterkünfte eröffnet wurden, das war, wo in Deutschland die Marke von 100.000 überschritten wurde und was damals als sehr, sehr viel betrachtet wurde. Und dann gingen die Zahlen kurzzeitig zurück und dann schon Ende der 80er gab es vermehrt auch wieder Anfragen, was natürlich mit den Krisen in der Welt und aber auch vor allem den Krisen in Südosteuropa zusammenhing. Mhm. Und parallel, wir wissen natürlich auch die die große Zuwanderungswelle von den Aussiedlern und den Spätaussiedlern und dann eben im Zusammenhang der deutschen Wiedervereinigung noch auch ganz andere Bewegungen, die einsetzen. Das heißt, es gab eine Vielzahl von Dynamiken, die Anfang der 1990er eine Rolle spielten. Und dazu kam dann für die Kommunen diese Frage, wie gehen sie mit der Unterbringung von den ihnen zugewiesenen Geflüchteten zu. Anfang der 1990er war es so, dass zum Teil es gar keine Erstaufnahmeeinrichtung durch die Länder mehr gab. Das heißt, die Leute meldeten sich direkt in den Kommunen. Das heißt, es gab keinen Vorlauf und die Kommunen standen vor der Aufgabe, wirklich direkt ankommende Personen schnell unterzubringen. Und da sieht man auch deutliche Differenzen jetzt mit 2015, 2016. Wurden zum Beispiel in Osnabrück, also einerseits eine Parallele, da wurden ganz schnell viele Unterkünfte sozusagen aus dem Boden gestampft. Es gab eine ganze Reihe von Notunterkünften und zum Beispiel auch Zelte, die aufgestellt wurden. Also das waren zum Teil wirklich Orte, die überhaupt nicht dazu geeignet waren, Menschen unterzubringen. Und da wurden alle, also auch Familien wurden dort untergebracht, kleine Kinder wurden untergebracht in ehemaligen Kneipen und ehemaligen Diskos. Und da war also die bereits bestehende zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich mit Geflüchteten solidarisierten und den auch 87 gegründeten Exilverein, den es ja bis heute gibt und der eine ganz wichtige Rolle spielt, die haben von Anfang an dann diese Einrichtung dieser Notunterkünfte und Sammelunterkünfte ganz kritisch begleitet. Ich habe auch mit einigen Zeitzeugen gesprochen, die Anfang der 90er da regelmäßig in Unterkünfte zu Besuch gegangen sind, beziehungsweise dahin gegangen sind, um Dinge zu protokollieren und mit den BewohnerInnen zu sprechen, darüber, wie es ihnen geht. Und das wurde dann auch im Rat durchaus angeprangert oder thematisiert. Dann Anfang der 1990er waren ja die Grünen auch im Rat repräsentiert und stellten sogar die Bürgermeisterin. Das heißt, die haben das dann auch politisch nochmal in die lokale Politik getragen, als es vorher der Fall war.
Bis in die 90er Jahre rein wurden die Menschen dann in Notunterkünften untergebracht, wie du es gerade beschrieben hast. Ab Anfang der 2000er gab es dann ja unterschiedliche Kommunen, die auf Dezentralisierung gesetzt haben, wie zum Beispiel Köln.
Nochmal zu den Notunterkünften, die wurden natürlich als erstes geschlossen. Das war auch natürlich, sagen wir mal, Resultat dieser starken Kritik, die es von Anfang an gab und auch von Berichten, die geschrieben wurden. Und auf diese Berichte wurde durchaus eingegangen. Also ich kann ja mal ein Zitat aus einem Interview vorlesen, das ich geführt habe, von einer Person, die sich bei einer Kirchengemeinde und dann auch über den Exilverein engagiert hat. Wir haben uns dann zusammen aufgemacht und haben dann diese Unterkunft besucht dort. Und ich habe damals einen Bericht geschrieben. Also das war diese Niedersachsenschenke, das ist da an der Ecke Tannenburgstraße. Das war also ein grauenhaftes Loch. Und die Familien, die hatten ein Zimmer und hatten ganz viele Kinder, Babys und alles. Und die Fenster ließen sich nicht richtig schließen. Und es gab dann ein Klo auf einem riesigen Flur. Und da war also hygienisch katastrophale Zustände. Sowas ist unbeschreiblich. Auf dem Weg dort rein waren überall Steine und wahnsinnig gefährlich. Also auch für die Kinder war der Zugang, ja, man kann es eigentlich nicht beschreiben. Aber ich habe einen Bericht geschrieben und der Bericht existiert auch noch. Jedenfalls diesen Bericht haben wir für den Rat der Stadt verfasst. Und dann ist daraufhin die Stadt auch wirklich tätig geworden und dann wurde dem Mann die Lizenz entzogen und so. Aber natürlich diese Menschen, die haben Furchtbares erlebt in diesem Haus. Und dann gab es dieses Get Crazy, diese Disco. Da bin ich auch drin gewesen. Das war fast noch schlimmer. Das war eine dunkle Höhle. Aber da waren nur wenige Leute. Während an dieser Niedersachsenschenke, da waren, ja, also ich weiß nicht wie viele, aber da waren bestimmt 100 oder noch mehr Menschen untergebracht. Also solche Berichte, wie denen ich gerade vorgelesen habe, die haben dann durchaus dazu geführt, dass die Stadt da auch eingegriffen hat. Und wie gesagt, also entweder die wurden zum großen Teil privat gemanagt, diese Unterkünfte. Die haben dann zum Beispiel den Betreiber die Lizenz entzogen oder haben die dann eben so schnell wie möglich geschlossen. Das heißt, es gab dann einige Sammelunterkünfte, die dann noch fortbestanden, aber diese Zeltstädte oder auch diese sehr provisorisch eingerichteten Unterkünfte wurden dann in den 90er Jahren geschlossen.
Welche Wohnformen sehen denn sogenannte Dezentralisierungspläne vor?
Dezentralisierung, das ist ja eigentlich auch erklärungsbedürftig. Also wir verwenden das ja so im alltäglichen Gebrauch oder also in der öffentlichen Diskussion vor allem synonym mit der Wohnungsunterbringung, also dezentrale Unterbringung in dem Sinne von, dass Menschen in Wohnungen untergebracht werden. Gleichzeitig könnte man es natürlich auch als so eine Art Verteilungsfrage verstehen. Also dass Leute eben nicht zentral oder in einigen bestimmten Punkten untergebracht werden, sondern überall in der Stadt, also Teil der Stadt werden dadurch. Osnabrück hat auch noch vor, sagen, den erhöhten Zuweisungen oder den vermehrten Ankünften von Geflüchteten 2015, also noch davor, hat Osnabrück ein Konzept zur Wohnraumversorgung und Integration verabschiedet. Und in diesem Konzept ging es unter anderem auch um die Dezentralisierung.
Was bedeutete das genau für Osnabrück? Also wie wurden diese Pläne dann in Osnabrück umgesetzt, beziehungsweise dieses Konzept?
Man muss dazu sagen, dass in Osnabrück ja immer nur ein Teil der Personen, die im Asylverfahren waren, in solchen Sammelunterkünften untergebracht wurden. Die meisten oder zumindest die Hälfte wurde auch, als dieses Konzept 2014 verabschiedet wurde, damals schon in Wohnungen untergebracht. Mhm. Das heißt, es war jetzt nicht eine totale Revolution, sondern eigentlich durch also so ein zum Papier bringen von Dingen, die sowieso schon betrieben wurden und der Bestärkung, dass sozusagen mehr noch in diese Richtung gearbeitet werden sollte. Mhm. Und da wurden unter anderem zum Beispiel Mindeststandards festgelegt und es wurde so eine Art, also eigentlich ist es kein Dezentralisierungsplan, sondern man kann sagen, es ist so ein Abstufenmodell, was in vielen Städten praktiziert wird. Also dass einige Gruppen, also Menschen, die als besonders schutzbedürftig eingestuft werden, dass die sofort in privaten Wohnraum kommen und dass andere, also sagen wir mal insbesondere junge, gesunde Männer, erstmal in solche Unterkünfte kommen und von da aus dann irgendwann auch in eine Wohnung kommen. Genau, das war eigentlich das Konzept, wurde dann auch beziffert, also wurde gesagt, so maximal 2 Jahre in so einer Unterkunft, das war das Konzept, was da 2014 verabschiedet wurde. Bei der Umsetzung, die eine große Schwierigkeit, die die Verwaltung dann hatte, war natürlich einerseits, brauchten sie ja neue, größere Unterkünfte, auch um die vermehrt ankommenden Geflüchteten unterzubringen. Und andererseits war eben ja schon der Gedanke, dass man weiterhin oder vermehrt dezentral unterbringt. Und dazu kommt, dass in Osnabrück, wie auch in vielen Städten, Anfang der 2000er die Wohnungsgesellschaft veräußert wurde. Das heißt, eigentlich hatte eben die Osnabrücker oder hat die Osnabrücker Verwaltung sehr wenig Macht über den Wohnungsmarkt. Das heißt, immer eine große Abhängigkeit von privaten VermieterInnen oder eben auch von den Immobiliengesellschaften oder auch von den Wohngenossenschaften. Und dazu kommt, dass Osnabrück als Universitätsstandort ja sowieso, dass es eine große Konkurrenz gibt um günstigen Wohnraum. Ja, und deswegen lässt sich dann natürlich beobachten, dass 2015, oder das heißt natürlich, aber es lässt sich beobachten, dass 2015, 2016 eben die Verwaltung auch wieder in die altbekannten Muster, also eben Sammelunterbringung, zurückgefallen ist.
Wie hat denn die Osnabrücker Zivilgesellschaft zunächst auf diese Verabschiedung des Konzepts reagiert, bevor dann mit 2015, 2016 die Zahlen so massiv wieder stiegen, dass sie sozusagen wieder zurückgefallen sind? Wie war die Reaktion der Zivilgesellschaft auf das Konzept?
Also einerseits gab es viel Lob oder insgesamt willkommen geheißen, dass da auf diesem Gebiet etwas passiert und sich die lokale Politik und Verwaltung sich dem annehmen. Und das hat auch durchaus überregional Aufmerksamkeit erregt, dieses Konzept. Und andererseits gab es durchaus auch natürlich Kritik, also gerade zum Beispiel von der No-Lager-Initiative, aber auch vom Exil oder von einigen Wohlfahrtsverbänden. Da wurde insbesondere diese Stufenselektionsregel, die ich gerade erklärt habe, also dass insbesondere junge Männer einfach prinzipiell in diese Unterkünfte kamen und andere dann irgendwie aber sofort in Wohnungen. Also das wurde einfach in Frage gestellt. Da wurde eigentlich gesagt, na, das Ziel sollte sein, die zentrale Unterbringung für alle. Das war, würde ich sagen, die Hauptkritik.
Und mit den steigenden Zahlen 2015, 2016, wie du es gerade schon angesprochen hast, mussten sie auf alte, ich nenne es jetzt mal Muster, zurückgreifen. Was bedeutete das dann?
Ja, das bedeutete zum einen natürlich, dass diese selbstgestellten Mindeststandards durchbrochen wurden, also dass zum Beispiel viele nicht verwandte Personen in einem Zimmer untergebracht wurden, dass neue, recht große Unterkünfte eröffnet wurden, die jetzt auch nicht unbedingt dieser Anforderung entspricht, dass es möglichst Wohnhäuser sind, die gut in die Stadtlandschaft eingebunden sind, die eine sehr gute ÖPNV-Anbindung haben. Das sind Dinge, die 2015, 2016 so auf jeden Fall nicht umgesetzt wurden.
Mittlerweile sind es knapp 5 bzw. 4 Jahre später, 2020. Wie werden denn heute Geflüchtete in Osnabrück untergebracht?
Also einige der Unterkünfte gibt es natürlich noch. Also klar, gerade dadurch, dass wir haben auch schon mal kurz über den Wohnungsmarkt gesprochen, der eben sehr angespannt ist. Also es gibt natürlich Leute, die noch keine Wohnung gefunden haben und die auch noch in den Unterkünften sind. Und es gibt ja auch immer noch, also in der Corona-bedingten Situation nicht, aber es gab ja auch immer noch Familienzusammenführungen, also durchaus auch Leute, die noch gekommen sind, obwohl es eben nach Schließung der Balkanroute und nach dem EU-Türkei-Deal ja immer schwieriger wurde. Das heißt, es sind nach 2016, 2017 sind viel weniger Menschen angekommen und trotzdem bestand ja nach wie vor eben Bedarf an Unterkünften. Das heißt, es gab einige, die geschlossen wurden, also zum Beispiel die Landwehrkaserne. Es gab auch so eine Notunterkunft oder eine Unterkunft, die in Amtshilfe eröffnet wurde in der Hannoverschen Straße. Die wurde zum Beispiel auch geschlossen, aber viele andere sind eben auch noch im Betrieb. Also in einigen Unterkünften gab es auch Maßnahmen, um sozusagen die Unterkünfte zu verbessern. Das heißt, da wurden irgendwie aus mehr Bettzimmern wurden dann ein Bettzimmer. Das war, glaube ich, eine sehr gute Maßnahme im Hinblick auf die derzeitige Situation. Aber trotzdem gibt es eben in Osnabrück auch noch Leute, die in solchen Unterkünften eben wohnen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle privat untergebracht sind.
Und diese Unterkünfte, die es heute noch gibt, wer verwaltet die?
Die Verwaltung lag immer beim Sozialamt. Im Unterschied aber zu den 1990er Jahren, auch zu den 1980er Jahren, werden heute keine privaten Firmen mehr dafür bezahlt, sozusagen die zu verwalten. Das heißt, das macht die Stadt selber. Die haben eine Reihe von Hausmeistern beschäftigt, die zum Teil dann direkt in den Unterkünften sitzen oder dann irgendwie da zirkulieren. Es gibt auch keine Sicherheitsdienste, also zumindest im Großteil der Unterkünfte. Eine Ausnahme ist auf jeden Fall die Erstaufnahmeeinrichtung, die vom Land betrieben wird. Diese Erstaufnahmeeinrichtung und noch eine größere Unterkunft, die außerhalb liegt, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, die werden von Wohlfahrtsorganisationen betrieben. Genau, aber das ist auf jeden Fall eine Abkehr auch zu den 1990er Jahren. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Erfolg der kritischen Osnabrücker Zivilgesellschaft und der BewohnerInnen, die sich da auch immer so massiv gegen gewendet haben. Und die zum Teil wirklich auch von diesen privaten Betreibern, die eben auf Profit aus waren, denen es nicht um das Wohl der Menschen ging, dass sie sich da eben massiv gegen gewehrt haben. 2014 gab es ein Bürgerforum kurz vor der Eröffnung dieser Erstaufnahme. Und das war ganz interessant, weil es entgegen der Erwartungen eben keine, sagen wir, ablehnende Stimmung oder Stimmen gegen die Eröffnung gab, sondern es ging vor allem auch um die Frage, wer wird es betreiben, wird es dann auch möglichst kein privater Betreiber, und also das ist auf jeden Fall immer ein großes Thema gewesen und hat auch Früchte gezeigt. Also da gibt es auch auf jeden Fall eine Lernfähigkeit. Vielleicht noch eine Sache zu den 1990er, die ich vorhin nicht erwähnt hatte. Es gab da einen runden Tisch zwischen der Verwaltung und den zivilgesellschaftlichen Organisationen, in denen ganz viel diskutiert wurde. Und ich denke auch unter anderem durch solche Formate und eben diesen Dialog, der durchaus auch besteht, der zum Teil durchaus auch konfliktträchtig war oder sehr konfliktträchtig war, aber irgendwie schon auch miteinander reden und voneinander lernen und diskutieren und eben aushandeln, wie man damit umgeht, das hat auf jeden Fall 2015, 2016 auch nochmal gezeigt, dass das auch zu Veränderungen führen kann in der Verwaltung.
Und du hast es ja schon angedeutet oder angerissen eben, also einige Menschen sind immer noch in den Unterkünften, weil sie zum Beispiel noch keine Wohnung gefunden haben. Theoretisch ist es ihnen ja möglich, nach der rechtlichen Anerkennung als Flüchtling eine eigene Wohnung zu beziehen. Ergeben sich dann nochmal besondere Herausforderungen für die Menschen dann bei der Wohnungssuche in Osnabrück?
Ganz allgemein, denke ich, kann man drei Barrieren nennen für die Wohnungssuche, also jetzt nicht nur in Bezug auf Osnabrück. Also das eine ist die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, die ganz allgemein auf Menschen, die als nicht deutsch wahrgenommen werden, betrifft, aber Menschen mit einem, sagen wir mal, nicht gesicherten Aufenthaltsstatus insbesondere. Also es gibt natürlich gesetzliche Barrieren, also gerade wenn der Aufenthaltsstatus begrenzt ist, dann ist es nochmal sehr viel schwerer, eine Wohnung zu suchen. Eine weitere Barriere ist auf jeden Fall, wenn Menschen von der Sozialhilfe leben. Das heißt also, diese sozialen Kriterien kommen natürlich dazu. Und das ist bei Menschen im Asylverfahren natürlich auf jeden Fall auch noch eine zusätzliche Barriere. Und dann kommt natürlich als eine praktische Barriere hinzu, dass man für eine Wohnungssuche möglichst Deutsch sprechen sollte und auch einfach, also es eine ganze Reihe von Informationen braucht, also wie man überhaupt an eine Wohnung kommt, sondern wie man sich verhalten muss, um die Wohnung zu bekommen. Wir wissen aus Studien aus ganz unterschiedlichen Kontexten, dass diese Probleme verstärkt wirken, wenn der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt ist. Und das ist ja in Osnabrück seit Jahren auf jeden Fall auch der Fall.
Was kann die Zivilgesellschaft zum Beispiel tun für einen erleichterten Zugang zum Wohnungsmarkt oder eine verbesserte Wohnsituation von Geflüchteten?
Zum Beispiel politische Kampagne führen, also zum Beispiel Problemlagen zu benennen und anzuprangern und einfach ganz allgemein sich für eine würdige Unterbringung einzusetzen. Das tun tun ja auch Initiativen wie Nulager und Exil und auch die Wohlfahrtsverbände. Politisch Druck zu machen ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist es, ganz praktisch und konkret bei der Wohnungssuche zu helfen. Ein dritter Punkt wäre es, einfach selbst Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Also das war 2015, 2016. Da gab es ja auch zum Beispiel Moscheen und Kirchen, aber auch Privathaushalte, die das gemacht haben.
Also würde es ja schon reichen, sozusagen die eigenen Ressourcen zu nutzen, um unterstützend und zu wirken und sich solidarisch zu zeigen. Ne? Wir führen ja dieses Gespräch heute am Telefon, da wir besondere Sicherheitsauflagen erfüllen müssen, damit sich Covid-19 nur hoffentlich nur langsam in Deutschland verbreiten kann und es nicht zu einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems kommt. Ich bin mir sicher, dass bereits Privathaushalte Schwierigkeiten mit der Umsetzung haben und eine langfristige soziale Isolation wird uns allen nach und nach zusetzen. Wie schätzt du denn die Situation in den Unterkünften ein? So ein bisschen hattest du das ja eben schon mal angedeutet. Möchtest du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen?
Wir wissen ja alle, dass wir sozusagen alle von der derzeitigen Situation betroffen sind, aber eben nicht alle gleich. Und das gilt jetzt nicht nur für die sogenannten Risikogruppen, die irgendwie von der Gefahr einfach nochmal anders betroffen sind, sondern es geht auch mit Hinblick auf die soziale Ungleichheiten. Also die verschärfen sich ja momentan extrem und insbesondere Menschen, die prekär wohnen, die bekommen das jetzt schmerzhaft zu spüren. Also es gibt ja jetzt kaum Möglichkeiten, sich in anderen Räumen aufzuhalten als irgendwie dem eigenen Wohnraum. Wir haben jetzt auch verschiedene Petitionen gesehen. Also ich bin jetzt gerade auch nicht in Kontakt mit Menschen, die in Osnabrücker Wohnheimen stehen. Das heißt, ich kann die Lage nicht wirklich einschätzen und kann mir nur vorstellen, wie die Situation gerade ist. Aber ich verfolge natürlich so gut ich kann über Listen zum Beispiel oder die Medien einfach, was man weiß.
Ja, neben den Petitionen, die du gerade schon angesprochen hast, gab es ja unterschiedlichste Reaktionen der Zivilgesellschaft auf die besonders prekäre Situation von Geflüchteten. Sie protestieren ja zum Teil auch friedlich oder digital auf der Straße oder unter dem Hashtag Leave No One Behind wird darauf aufmerksam gemacht. Kürzlich ist dazu auch ein Video aus der Osnabrücker Zivilgesellschaft entstanden. Was wird denn dort zum Beispiel dann gefordert?
Es ging jetzt nicht nur um die Lage in Osnabrück, sondern es wurde ganz allgemein die Evakuierung von allen Lagern gefordert, in denen es für Menschen nicht möglich ist, sich selbst und andere vor dem Virus zu schützen. Und auch immer wieder, und das macht ja zum Beispiel auch die Seebrücke schon seit einigen Monaten und schon über einem Jahr, auch immer wieder deutlich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Osnabrück und auch andere Städte sich in die Pflicht genommen fühlen, auch für das, was an den Außengrenzen passiert. Also, dass einerseits Menschen aus diesen völlig überfüllten Lagern, zum Beispiel in Griechenland, evakuiert werden und umverteilt werden. Und auf der anderen Seite, dass Menschen, die in Seenot sind, auch gerettet werden. Und also, dass keine Pushbacks stattfinden, dass Menschen auch in dieser Situation nicht abgeschoben werden. Also, das sind sozusagen Forderungen, die auf jeden Fall weit über Osnabrück hinausreichen. Und aber natürlich auch in Bezug stehen zu Menschen, die in Osnabrück in einer Sammelunterkunft sind. Und da vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer gibt es auch eine Petition oder ein Forderungspapier vom Flüchtlingsrat Niedersachsen, der gemeinsam verfasst wurde mit anderen Wohlfahrtsverbänden und Organisationen. Also da stehen eigentlich Forderungen drin, die also die größtenteils nicht ganz neu sind. Also wie zum Beispiel die Forderung, dass Unterkünfte mit WLAN ausgestattet sind und dass die Menschen in solchen Einrichtungen die Möglichkeit haben, selbst zu kochen und möglichst in abgeschlossenen Wohneinheiten unterzubringen sind. Also das sind eigentlich keine neuen Forderungen und die haben jetzt aber natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz. Und dazu kommen Forderungen wie zum Beispiel, dass im Fall von einem positiven Test von einer Person, die in so einer Unterkunft wohnt, ganz wichtig ist, dass nicht die ganze Unterkunft unter Quarantäne gestellt wird, weil das natürlich ein GAU in so einer Art von Struktur dann vielleicht sogar Rausgehverbot zu bekommen. Das heißt, dem muss vorgebeugt werden, indem das einfach ganz anders untergebracht wird. Es gab zum Beispiel den Vorschlag, Menschen aus bestimmten Unterkünften in Hotels unterzubringen oder so. Und natürlich auch als Prävention von Gewalt, also das ist ja sowieso gerade auch in der Diskussion, wie man mit häuslicher Gewalt zum Beispiel umgehen kann. Und das ist natürlich gerade mit die Frage, wie kann da so eine psychosoziale Begleitung und Versorgung sichergestellt werden? Also wie können Menschen begleitet werden, gerade wenn sie in prekären Wohnverhältnissen sind? Und das gilt jetzt natürlich nicht nur für Geflüchtete, aber wenn man vom Staat in sozusagen in so einer Unterbringungsstruktur sitzt, dann müssen alle Verantwortlichen sich gut überlegen, wie das zu handhaben ist. Und wie die Menschen da eben geschützt werden können, beziehungsweise die Möglichkeit erhalten, sich selbst zu schützen.